Kinder und Modern Witches. Und herzlich willkommen beim You Moon Podcast, deinem Platz rund um die Themen Astrologie, moderne Spiritualität sowie kleine und große Magie. Ich bin Laura und freue mich darauf, dich jetzt ein wenig mitzunehmen, hoffentlich zu inspirieren und in deinen Alltag etwas Zauber zu streuen. Hallo, wieder aus einem Zoom-Event. Es ist was ganz Neues jetzt, das zweite Mal für mich ein Zoom-Interview. Ich habe mich ja sonst immer mit meinen Interview-Gästen privat getroffen hier in den heiligen Hallen der Kristallhöhle. Aber jetzt können wir das ja durch Covid leider nicht machen. Und da das letztes Mal so toll mit der Jamie funktioniert hat, habe ich jetzt die Deria eingeladen. Und sie sitzt hier vor mir, vor einer Lotusblüte, könnt ihr euch das jetzt gerade vorstellen, in ihrem Bild, in meinem Bildschirm. Und ich freue mich ganz doll, dass wir heute mal über ein ganz anderes Thema sprechen. Trotzdem natürlich über Spiritualität und unsere Welt und wie wir das vereinbaren können. Aber wir werden auch ganz viel über Weiblichkeit reden, über Zyklus, über Hormone. Deria hat auch gerade eine ganz tolle Stresswoche, beziehungsweise Anti-Stress-Woche, wo wir gemeinsam coole Stressbewältigungsübungen machen können. Und über das alles möchte ich jetzt heute einmal mit ihr quatschen, weil ich finde, besonders wir Frauen wissen da eigentlich noch viel zu wenig drüber, was alles für Magie in uns steckt. Und da gehört auch unser Zyklus dazu, da gehört auch unsere Hormone dazu und alles drumherum, aber da weiß Deria viel, 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 viel besser darüber Bescheid als ich. Und ich hoffe, dass ich heute auch noch ganz viel lernen werde. Und das weiß ich auch. Apropos Lernen, wir sind nämlich auf dieselbe Schule gegangen früher. Wir sind nämlich beide aus dem Gymnasium in Winsenluhe. Also alle, die da auch herkommen, jetzt einmal raise your hands. Und ich glaube, wir waren aber eine Klasse, du warst eine Klasse unter mir, zwei Klassen unter mir. Ja. Und hatten da eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ich glaube, wir hatten ein paar gemeinsame Freunde. Aber jetzt haben sich sozusagen unsere spirituellen Wege gekreuzt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich hätte dich so gerne in meinem Podcast. Und genau da sind wir jetzt. Und ich übergebe das Wort jetzt gerne mal an Deria, dass sie sich mal einmal ganz kurz vorstellt, was sie so macht und wie sie überhaupt hierher gekommen ist.
Ach, liebe Laura, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, hier in deinem virtuellen Zuhause zu sein und mit dir über den Zyklus zu sprechen und auch über den Mond, denn da kenne ich mich wiederum nicht ganz so gut aus.
Das bringen wir zusammen heute.
Ja, perfekt. Zu mir. Wo fange ich da am besten an? Ich habe letztes Jahr ein Projekt gestartet, beziehungsweise meine Selbstständigkeit. Ich bin meinem Herzen gefolgt und arbeite jetzt als Hormon-Yoga-Lehrerin beziehungsweise Zyklusbotschafterin, wie ich mich auch manchmal gerne nenne. Und meine Mission ist es, Frauen zu helfen, in ihre Weiblichkeit zu kommen, hormonelle Disbalancen auszugleichen, ihren Körper besser kennenzulernen und auch zu verstehen, wie man im Einklang mit den einzelnen Zyklusphasen leben kann, einfach um das eigene Leben zu erleichtern. Denn da steckt ganz, ganz viel Magie, wie du schon gesagt hast, dahinter, wenn man weiß, wie. Genau. Ich bin letztes Jahr, wie gesagt, meinem Herzen gefolgt. Ich habe gestartet mit einem Online-Coaching-Programm, wo 16 Frauen mit dabei waren, die auch auf der Suche nach ihrer Erfüllung waren. Und gemeinsam haben wir in den 10 Wochen quasi uns unser Grundgerüst aufgebaut für die Selbstständigkeit. Und ich habe da ganz viel lernen dürfen. Das war auch ein spirituelles Coaching, kann man sagen. Ich habe dort mehr über mein Human Design lernen können und auch sehr gut sehen können.
Was bist du denn?
Ich bin ein Manifesting Generator.
Oh, cool. Also so ein Multitasker auch.
Ja, ich kann schon sagen, das stimmt. Ja, ich fange immer ganz viele Sachen gleichzeitig an. Und diese Reise, die war eigentlich so der erste Schritt in meine heutige Tätigkeit, kann man sagen. Ich habe ganz viel über mich lernen dürfen. Es war einfach ein ganz toller, eine ganz tolle Abwechslung, die man da hatte. Und wie ich dorthin gekommen bin, meine spirituelle Reise begann schon vor, würde ich sagen, 3 Jahren. Mein kleines Awakening. Ich habe damals in Berlin gelebt und habe einfach gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich habe auch im E-Commerce-Bereich gearbeitet bei einem großen Online-Modehändler. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es nicht meine Erfüllung ist, dass ich einfach einer Tätigkeit danach gehe, die nicht mein Herz erfüllt. Jeder Tag war irgendwie wie im Gefängnis. Also es hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht. Und ich wusste auch nicht so richtig, was es ist, weil ich habe ja alles gemacht, was mir so abverlangt wurde. Ich habe studiert, ich habe Praktika gemacht, ich hatte einen Job, habe in einer coolen Stadt gelebt. Und was war denn da jetzt verkehrt in meinem Leben? Ja, ich habe es einfach nicht verstanden. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so den, ja, den tiefen Zugang zu mir selbst. Das ist dann so in den letzten Jahren entstanden, dass ich da tiefer hineingeschaut habe. Und ja, vor 3 Jahren begann dann quasi meine spirituelle Reise, mit einer Reise nach Asien, über Eat, Pray, Love, wie bei ganz vielen Menschen.
Oh, wie romantisch.
Ja, das war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich war einen Monat auf Bali und dann 5 Monate in Thailand.
Oh, ich will auch unbedingt wieder nach Bali. In
Und du
Thailand
warst.
war ich leider noch nie.
Es wird dir auch gut gefallen. Also, es ist einfach wahnsinnig schön. Also, ich war auf Koh Phangan, auf der Magic Island, wie man auch sagt. Und ja, da gibt es auch eine tolle spirituelle Community. Und dort habe ich dann auch ganz viel lernen dürfen. Ich habe ganz viel Yoga gemacht. Ich habe auch eine Reiki-Ausbildung gemacht, den ersten Grad.
Cool.
Ja. Du bist ja auch Reiki. Bist du Meister schon oder?
Nee, ich fange in 2 Wochen meinen Meister an.
Wie cool.
Ja,
Ach, das ist auch
genau.
was Tolles, oder?
Ja, also ich habe ersten und zweiten Grad, auch schon den ersten jetzt seit, boah, ich glaube, 1,5 Jahren und den zweiten jetzt seit letztem Jahr. Und ja. Ich praktiziere ja ganz viel Reiki bei den Produkten im Shop bei uns. Also wir laden
Ach,
ja
was.
die Moon Candles auf und die Kristalle und ja, mache auch ein bisschen. Also ich mache gerade Reiki nicht beruflich, also man kann es nicht bei mir buchen. Ich verlose manchmal Sessions, Fern-Reiki-Sessions und mache es halt einfach im Freundeskreis. Und ich habe ein paar Tiere als Klienten. Ja.
Wissen die denn davon, dass sie Klienten sind?
Ja, das wissen Sie.
Tiere mögen das, also manche mögen das. Ne? Und die gehen dann ja auch weg, wenn sie das nicht mehr wollen.
Ja, das ist aber auf die Ferne sogar. Das ist
Ja, das
sehr
ist
cool. Also es geht in die
so.
Richtung sogar mit Tierkommunikation und so. Und das ist echt, das macht mir jetzt so ein bisschen meine Herzensklienten.
Das hat. Cool, aber das
Ja.
ist was Tolles. Ich habe es danach nicht weiter verfolgt, aber es war auch ja, ein Abschnitt auf meiner Reise quasi.
Ich finde, der erste Grad, den sollte man eigentlich in der Schule irgendwie bekommen. Also
Echt?
ja,
Ich dachte.
ich finde, das ist sowas, wo man dann erstmal überhaupt merkt, ein toller Einstieg auch in
Ja.
Selbstheilungskräfte, einfach in Verbindungen, du fäst mal wieder Leute an. Irgendwie, du bist überhaupt, dass du mit der Energie überhaupt erstmal arbeitest, ne? Das ist ja so der erste Schritt der Energiearbeit, sag ich mal, mit.
Ja.
Und deshalb, ich wäre dafür.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal ein anderes Lernprogramm.
Reiki AG.
Oh Gott. Ja, genau. Und ja, soll ich ein bisschen weitererzählen?
Ja, gerne.
So kam. Genau, Koh Phangan quasi, das war so mein Weg zu mir selbst. Ich habe Reiki gemacht, ich habe gefastet auch. Das ist ja, kann man auch spirituelle Reise sehen, zu sich selbst. Da kommen ja auch ganz viele Emotionen auf. Und es ist ja auch ein Reinigungsprozess. Ich habe ganz viel Blockaden, ganz viel Altlasten dort loslassen können. Das habe ich auch wirklich bewusst wahrgenommen. Und es war auch der Austausch mit den Menschen dort, ne? Also dort treffen wirklich Menschen aus aller Welt zusammen. Alle bringen ihre Päckchen mit und ihre Erfahrung und ihre Heilkünste, ihre Kräfte. Und da kommen eben ganz, ganz tolle Begegnungen zustande. Und ich wurde inspiriert, mein Leben zu verändern. Und es war für mich klar, dass ich nicht mehr in dieses alte Leben zurückgehen möchte. Und ja, ich habe auch dort ein bisschen gearbeitet in einem Yoga-Retreat. Ich habe so einen Volunteer-Job gemacht. Ich habe mich um die Social-Media-Plattform gekümmert und dafür habe ich Free Food und Accommodation bekommen. Jeden Tag
Oh.
reines veganes Essen und konnte Yoga und alles mitmachen. Also es war eine ganz, ganz tolle Sache
Cool.
einfach. Genau, und ich bin dann nicht zurück nach Berlin gegangen, sondern
Und
nach
hattest
Hamburg.
du, ich glaube, das interessiert bestimmt die Zuhörer,
Ja.
war das so ein Sabbatical-Art oder unbezahlter Urlaub oder wie hast du das mit deinem alten Arbeitgeber gemacht?
Es war bezahlter Urlaub, kann man sagen. Also es war
Ah
damals so,
ja.
dass ich habe für eine Tochtergesellschaft gearbeitet, die ja insolvent gegangen ist. Ne? Und da
Ah.
mussten ja alle Mitarbeiter dann gehen und die konnten dann bezahlt Urlaub machen. Und
Okay.
das war genau, also die meisten haben damals diese Möglichkeit genutzt und sind einfach reisen gegangen, ne?
Ja
Ja.
gut, manchmal kommt das Leben halt, ne? Gibt dir dann so eine kleine Einladung.
Ja. Das war ja wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, ich war irgendwie stuck. Also mein Leben war damals nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war unglücklich und dann kam, puff, so diese
Ja.
Chance. Ich mochte es ja eh nicht da in dem Job. Also es war wieder Fügung. Und wie gesagt, ich erzähle immer so gerne davon, weil es der prägendste Teil meines Lebens war, mit meiner Yoga-Lehrerausbildung, die ich ein Jahr später gemacht habe.
Hier in Deutschland oder auch im
In
Ausland?
Deutschland,
Ah
genau, in
ja.
Westerwald, ja. Und genau, bin zurück nach Hamburg gekommen und hatte dann erstmal eine Lebenskrise, ne, aus Opangan in den Hamburger Winter, wo niemals die Sonne scheint. Es war eine ganz schwere Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war total confused, weil ich war irgendwo ja auch noch ein Teil die alte Deria, die eben ihr Studium gemacht hat, alles macht, wie man sich das so wünscht von jemandem, wie die Gesellschaft sich das wünscht. Und dann war ich aber auch dieser Freigeist, der auf einmal entdeckt hat, dass da auch ein anderes Leben da ist, dass ich andere Interessen habe, die rauskommen wollen. Ja? Und gerade
Ja.
Yoga fördert das ja auch. Oder ja, wenn man Yoga praktiziert, dann entdeckt man neue Fähigkeiten. Ja, das sagt man auch in der Yoga-Lehrerausbildung, dass es mit der Zeit kommt, dass man auf einmal ganz neue Fähigkeiten entdeckt und neue Interessen auch entwickelt.
Ja.
Genau, und die wollten halt ja, zum Vorschein kommen.
Meinst du da eher so in der Persönlichkeit neue Fähigkeiten, also so neue Charakterzüge oder?
Ja, auch kreative Dinge. Ich hatte auf
Ja.
einmal Lust, Handarbeiten zu machen, Weben oder mehr in die Natur zu gehen.
Ja.
Das ist auch ein Aspekt, der auftritt, wenn man viel Yoga praktiziert, dass man sich irgendwie auch ja, nach Natur sehnt. Und ich habe ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe wirklich Byron Katie gelesen und Das Kind in dir muss Heimat finden und Laura Marlina
Ja.
Seiler und von A bis Z alles mal
Haben
ausprobiert.
wir alles durch.
Ah, genau. Und das war dann irgendwie so der Weg zu mir selbst. Und der dauert ja immer an, der ist ja nie zu Ende.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz prägender Teil. Und ja, ein Jahr später habe ich dann meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Der nächste Schritt zu mir, würde ich sagen. Und so allmählich wurde dann immer klarer, was meine Berufung ist. Ich wollte einfach Menschen helfen. Ich wollte Sinnvolles machen. Ich hatte das Bedürfnis, das zu teilen, was ich selbst auch erfahren habe, auch den Kummer und die Zweifel und ja, die negativen Erfahrungen in meinem Leben und das, was ich daraus lernen konnte und die Techniken, die ich mir angeeignet habe, das Wissen, das wollte ich einfach teilen. Ja.
Und was machst du jetzt?
Was ich jetzt mache. Genau. Ich bin immer noch Yoga-Lehrerin und habe mich ja auch weitergebildet. Ich bin Hormon-Yoga-Lehrerin und das ist eben daraus entstanden, weil ich selbst auf der Suche war nach einer Lösung für mein PMS. Also ich hatte schon seit Jahren damit zu kämpfen. Bei mir waren es dann auch so depressive Verstimmungen kurz vor der Periode und Brustspannen und ja, einfach ein Unwohlsein. Ich glaube, ganz viele Frauen kennen das auch, oder viele Frauen sind von PMS betroffen. Und ich habe geschaut, was kann man denn da machen? Und ja, das war auch ein Teil der Reise zu mir selbst. Wenn man sich dann anfängt, mit dem Zyklus zu beschäftigen, lernt man sich auch einfach besser kennen, weil man sich ganz bewusst wahrnimmt. Also ich habe angefangen, meinen Zyklus zu beobachten und ja, habe wahrgenommen, wie die Veränderungen sich eben auf meine Stimmung auswirken und wollte da mehr drüber erfahren und habe mich dann eben ja, zur Hormon-Yoga-Lehrerin weitergebildet und gebe jetzt Hormon-Yoga-Kurse. Aktuell, ja, bin ich auch gerade wieder dabei, den neuen Kurs zu planen. Der startet nämlich Ende Februar und da freue ich mich auch schon mega doll drauf.
Sind da noch Plätze frei, oder?
Ja, da sind tatsächlich noch ein paar Plätze frei. Die erste Gruppe ist voll, aber ich habe jetzt noch eine zweite aufgemacht und ja, ich freue mich über alle Frauen, die Lust drauf haben.
Sehr cool. Ja, Hormon-Yoga. Was kann ich mir denn irgendwie so annähernd darunter vorstellen? Also ist das eher so, ich stelle mir jetzt eher so ein bisschen wie so Kundalini-Yoga eher die Übung vor, weil das ja auch sehr auf Hormon-Basis ist, sage ich mal, als jetzt so diesen normalen Flow, oder?
Ja, da hast du recht. Tatsächlich sind auch Einflüsse von Kundalini-Yoga drin. Wir arbeiten nämlich ganz viel mit Atemübungen, mit der Bastrika-Atmung, auch Blasebalg genannt oder Feueratmung. Und die praktiziert man, um Energie zu aktivieren, die in unserem Körper sitzt. Und ja, eben, Kundalini ist mit drin, Hatha-Yoga und tibetische Energielenkung.
Wow, das will ich
Ja.
wissen, was das ist.
Das ist ganz spannend. Also im Hormon-Yoga geht es eben darum, die Hormone zu regulieren, das Hormonsystem zu regulieren. Und das macht man, indem man die Hormondrüsen anregt, sodass die Hormonproduktion wieder aufgenommen wird. Und das passiert eben durch diese Bastrika-Atmung. Wir kreieren erst Energie und dann lenken wir die Energie. Wir sammeln sie an der Nasenspitze und das ist der Teil der tibetischen Energielenkung. Du stellst dir vor, dass die Energie vom Muladhara-Chakra, also vom unteren Ende deiner Wirbelsäule, die Wirbelsäule entlang bis zur Nasenspitze fließt und dort bündelst du sie und dann lenkst du sie mit deiner Aufmerksamkeit zu der Hormondrüse oder zu dem Organ, was du quasi bearbeiten möchtest. Ja, und da arbeiten wir eben mit Visualisierung. Und die Energie fließt dann zum Beispiel zu deiner Schilddrüse und dann stellst du dir eben vor, wie die Energie in deiner Schilddrüse wirkt. Du stellst dir auch eine Schmetterlingsform vor und versuchst wirklich die Energie dir bildlich vorzustellen und man kann sie auch spüren, ja, wenn man da auch irgendwie empfänglicher für ist. Und dadurch wird dann eben auch die Produktion der Hormone angeregt. Und ja, es ist eben was ganz, ganz Tolles, dass man selber eben seine Hormonregulation steuern kann, sozusagen.
Ja, voll cool. Das hört sich so ein bisschen ja auch nach so Energiearbeit, Energieheilung, auch nach Reiki, also
Ja.
ne, auch ein bisschen mit natürlich an. Das sind wahrscheinlich auch Übungen, die anstrengend sind, selbst der Feueratem, den lange zu halten, das übersteigt ja die meiste Ausdauer schon. Ich habe halt nur, also ich habe relativ lange Kundalini-Yoga halt gemacht. Das war so voll mein Ding.
Ja.
Dann ist leider meine Lieblingslehrerin gegangen nach München. Ja, und dann habe ich irgendwie jetzt, dann war Corona.
Okay.
Aber ich will auf jeden Fall, also schreibt mir, wenn ihr Kundalini-Lehrer in Hamburg seid und einen guten Kurs habt oder selber zu einem Kurs geht. Ich will auf jeden Fall nach Corona wieder damit anfangen, weil ich das richtig. Ich finde es persönlich, also mir macht es am meisten beim Yoga das Spaß. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen eher mit wirklich Energie und auch diesen Heilkräften, sage ich mal, zu tun hat. Obwohl natürlich alle anderen Yoga-Arten genau auch Effekte haben. Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen hängen geblieben.
Ja, Kundalini ist ganz toll, ist super kraftvoll und ich finde, man merkt die Effekte auch. Das hat mich auch mal total begeistert. Ja, und jeder hat eben so seine Vorlieben oder bevorzugt eben andere Yoga-Stile. Manche mögen Vinyasa-Flow.
Ja.
Ja, und ich mag Hormon-Yoga eben. Ja, aber du hast schon recht, die Übungen sind anstrengend, vor allem weil du die Bastrika-Atmung in den Asanas machst. Also auch im Kopfstand, ne? Für diejenigen, die fortgeschrittener praktizieren, die machen eben die Bastrika im Kopfstand und gleichzeitig muss man sich dann auf die Energielenkung und so weiter konzentrieren und muss dann auch Bandhas, also Energieverschlüsse setzen. Also es ist schon herausfordernd, ja.
Boah, ich bin ja immer so Challenge accepted, ne?
Ja.
Vielleicht melde ich mich auch irgendwann bei dir bei einem Hormon-Yoga-Kurs noch an.
Herzlich willkommen, ja.
Was sind denn so, so die wichtigsten, oder ja, wichtigsten, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so die drei Hormone der Frau, die du sagen würdest, Mensch, da sollte man mal ein Augenmerk drauf, Augenmerk? Ein Augenmerk. Augenmerk drauf werfen, so wollte ich sagen.
Also ganz wichtig, würde ich sagen, auf jeden Fall Östrogen und Progesteron. Man kann sagen, Östrogen ist in der ersten Zyklushälfte dominant. Das ist die Follikelphase, das ist die Zeit vor dem Eisprung, kann man sagen. Und, genau, Östrogen steigt in dieser Zyklusphase, weil es geht eben darum, dass, ja, dass es zu einer, zum Eisprung kommen soll. Das heißt, wir haben ja ganz viele Eibläschen in unseren Eierstöcken und eins davon ist das Dominante. Eine Eizelle in diesem Eibläschen ist dominant und die springt dann irgendwann aus dem Eibläschen und geht weiter in den Eileiter und wartet nur darauf, befruchtet zu werden. Und darum dreht es sich quasi in der ersten Zyklushälfte, kann man sagen. Und dafür ist eben Östrogen sehr wichtig. Und ja, dann kommt es dann irgendwann zum Eisprung und danach entsteht eine Hormondrüse aus dem alten Eibläschen, kann man sagen, der Gelbkörper. Und der Gelbkörper produziert Progesteron. Und das ist eben das Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte präsent ist. Und Progesteron sorgt sozusagen dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgelockert wird, die in der ersten Zyklushälfte eben aufgebaut wird, sodass sich das Ei da schön einnisten kann und gemütlich machen kann. Und das sind so die beiden Hormone, die auf jeden Fall, die man ja im Auge haben sollte und wo man auch am meisten Schwierigkeiten sozusagen hat, wenn die nicht in Balance sind. Genau.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass man dann schon merkt, wenn man jetzt bestimmte Herausforderungen hat, dass man dann, dass du dann sagen könntest, ah, das ist bestimmt ein Östrogen oder kann man dann einen Test machen oder wie kann man da sich selber mal testen, sag ich mal, weil die meisten wissen wahrscheinlich, Mensch, irgendwas stimmt nicht, aber wissen überhaupt nicht, wo sie ansetzen sollen.
Ja, also beim Progesteron ist es so, man kann das quasi an der Temperatur messen. Ja, also deine Körpertemperatur steigt dann um 0,0 oder 0,3 Grad, kann man sagen. Und man kann es auch am Zervixschleim quasi fühlen. Da gibt es auf jeden Fall Techniken. Aber grundsätzlich kann man sagen, Östrogen ist so das Happy-Hormon. Wenn der Östrogenspiegel steigt, dann wird auch mehr Serotonin und Dopamin produziert. Das heißt, ne, das sind ja die Glückshormone, die uns sehr outgoing machen und selbstbewusst fühlen lassen. Und daran erkennt man dann auch meistens, dass man seinen Eisprung hat. Ich glaube, das kennen oder das merken viele Frauen, wenn sie auf einmal Lust haben, nach draußen zu gehen und ganz selbstbewusst sind. Und genau, das ist da so ein Indikator für. Ansonsten sind Hormone sehr komplex. Es ist gar nicht
Ja.
so leicht, dass ja, so pauschal zu sagen. Also man kann immer einen Hormontest machen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der da eine Vermutung hat, dass die Hormone nicht mehr im Gleichgewicht sind. Ja, da gibt es tolle Möglichkeiten, das online zu machen und die Ergebnisse sind recht schnell da. Und auf dieser Basis kann man dann gucken, wo man eben ansetzt, ne? Und ja, unsere Hormone werden von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Deshalb ist es gar nicht so leicht. Es können Umweltgifte sein, das
Ja.
kann Stress sein, das kann die Ernährung sein, unser Darm, auch Wasser zum Beispiel. Da sind ja auch oft Hormonrückstände drin zu finden. Es sind ganz
Ernährung bestimmt auch ganz viel, ne? Wolltest du auch gerade essen?
Ja, genau,
Ja.
Ernährung auch ein Faktor. Ja, von daher ist es erstmal, es ist kein kurzer Weg oder es ist keine schnelle Lösung, die man
Ja.
da hat. Man muss schon über einen längeren Zeitraum daran arbeiten und auch wirklich versuchen, ein paar Sachen auszuprobieren. Ja, genau.
Und was sind da so, sag ich mal, Symptome, dass wenn du jetzt, kannst du so ein paar aufzählen, vielleicht weiß dann jemand so, ah, wirklich, das kommt von meinem Hormon?
Also ein hormonelles Ungleichgewicht kann eben zu starken Menstruationsschmerzen
Ja.
führen. Das auf jeden Fall, weil die Regel sollte auf jeden Fall nicht wehtun. Und das ist ein Irrtum und das ist das, was viele Frauen denken, dass die Tage eben schmerzen. Aber
Ja.
dem ist nicht so. Also das sind dann auch Faktoren wie die Ernährung zum Beispiel, die damit
Ja.
ja einspielen, wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt während der Menstruation oder Kaffee oder viel Zucker und Gluten zu sich nimmt, das sind alles Sachen, die das eben fördern, ne? Die sind entzündungsfördernd und die können dann zu Menstruationsschmerzen führen. Genau, das sind dann eben so Erscheinungen, dann PMS, wie du schon gesagt hast. Hautprobleme, das kann oft an Testosteron liegen. Es hat sehr, sehr viele Facetten tatsächlich.
Was ich auch mich total frage, ist, was hat man denn überhaupt diese Hormone oder die gleichen Hormone oder diese Phasen, wenn man jetzt zum Beispiel die Pille nimmt? Das ist ja auch eine Riesendiskussion seit 2 Jahren oder so überall. Also kann man ja auch an seinem Hormon arbeiten, wenn man hormonell verhütet?
Also du hast, wenn du die Pille nimmst oder hormonell verhütest, in dem Sinne keinen Zyklus. Also es ist keine richtige Blutung, die du da hast. Von daher ist es auch ganz schwer zu sagen, in welcher Zyklusphase man sich befindet, weil das eben ja kein richtiger Zyklus ist. Von daher würde ich persönlich auch immer abraten von hormoneller Verhütung. Ich meine, das muss natürlich jede Frau für sich entscheiden. Aber es unterdrückt natürlich ja, den eigenen Rhythmus. Und das ist ja auch was Schönes, auch wenn die Menstruation ja, teilweise mit Schmerzen verbunden ist, ist es ja auch ein Teil unserer Weiblichkeit und etwas, was wir irgendwo auch akzeptieren sollten. Und wenn man das eben nicht akzeptiert oder nicht zulässt und unterdrückt oder negative Glaubenssätze hat, was die Menstruation angeht, dann äußert sich das eben zum Beispiel in starken Schmerzen. Ja, das ist schon wieder das Thema Energie und Gedanken, was wir denken, das manifestiert sich ja irgendwo. Und ja, von daher würde ich sagen, es ist immer toll, den eigenen Körper zu spüren und zu fühlen. Und da kommen wir auch zum Thema Zyklus Achtsamkeit. Das ist etwas, was ich absolut liebe und auch allen Frauen immer empfehle, den eigenen Zyklus zu beobachten. Und das kann man über einen längeren Zeitraum machen. Man kann so ein Zyklustagebuch führen und dann wirklich zu verschiedenen Punkten aufschreiben, was man eben wahrnimmt, zu Gefühlen oder zur Leistung, zu sozialen Kontakten oder zum Thema Konflikte oder eben Energien. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum beobachtet, dann wird man gewisse Muster feststellen und dann kann man schauen, zu welchen Zeiten man sich eben wie fühlt und zu was man in der Lage ist. Und da kann man sein Leben ganz schön drum herum gestalten und wirklich auch das Beste aus sich herausholen. Weil wenn du dich in deiner Menstruationsphase regenerierst, das ist ja eine Zeit der Regeneration, der Erneuerung, dann hast du auch wieder den Tatendrang und die Kraft in deiner Follikelphase, also in der ersten Zyklushälfte, Gas zu geben. Da kannst du neue Projekte angehen, da bist du kreativ, du kannst rational denken, du hast eine Stärke und dort setzt du die Dinge um, die du in deiner Menstruationsphase sozusagen reflektiert hast. In deiner Menstruationsphase bist du nach innen gekehrt. Du hast einen ganz, ganz tollen Draht zum Universum, kann man sagen. Du kannst ja, gewisse Sachen aufnehmen. Und ich merke in meiner Menstruationsphase immer, dass ja, mir gewisse Eingebungen kommen oder Ideen für neue Projekte oder Dinge, die ich in meiner Zukunft angehen möchte. Und die kann ich dann wunderbar in meiner Follikelphase umsetzen. Und das ist dann ganz schön zu sehen, dass jede Phase etwas mit sich bringt, was man wertschätzen kann. Und ja, die Ovulationsphase, also die Zeit des Eisprungs zum Beispiel, ist die Phase der Mutter, kann man sagen. Ich arbeite immer gern mit Archetypen und das ist dieses Mütterliche. Du kannst ganz toll Teams leiten zum Beispiel oder es ist ein guter Zeitpunkt, um irgendwie eine neue Rolle quasi anzunehmen im beruflichen Kontext. Und ja, diese Phase hat auch wieder etwas Wundervolles und genauso auch die Lutealphase, also der innere Herbst, da geht es ja auch wieder so in Richtung Rückzug und da kann man ganz tolle Arbeiten machen, die ein bisschen monotoner sind und wie so Sachen, die man schnell abarbeiten kann.
Also so eine Steuererklärung lieber dahin legen.
Ja, zum Beispiel, genau. Und trotz allem ist es aber auch eine sehr sexuell aktive Phase zum Beispiel. Ja, also jede Phase hat was Tolles und wenn man das wertschätzt und damit spielt, dann ist es super spannend und es macht auf einmal Spaß und man sieht sich als Frau, als zyklisches Wesen auch viel klarer. Ja.
Also vielleicht kannst du noch mal einmal für die Laie einmal kurz sagen, wie diese 4 Phasen hintereinander sind und wie lange die andauern.
Genau, also eigentlich beginnt die Menstruationsphase mit dem ersten Tag der Menstruation. Und das variiert natürlich auch bei Frauen. Also man sagt so 5 Tage, 7
Ja.
Tage, sehr, sehr unterschiedlich. Genau, die Menstruationsphase und im weißen Mondzyklus ist das der Neumond, also auch Neuanfang.
Da kommen wir zum Mondzyklus.
Dachte, das interessiert sich vielleicht. Und man kann eben sagen, das ist der innere Winter. Und von den Archetypen spricht man dann von der alten Frau, von der Greisin, von der, ja, von der weisen Frau. Genau. Und dann, ja, dann hat man die Follikelphase. Und das ist die Phase, wo ich eben schon erklärt habe, wo es eben darum geht, dass ein Follikel heranreift, was dann aus dem Eibläschen heraustritt. Und das ist der innere Frühling, die Jungfrauphase, die dynamische Phase. Und das ist dann der zunehmende Mond. Ja, und man kann sagen, die erste Zyklushälfte, die ist variabel und die hängt eben ab von äußeren Faktoren, auch für sowas wie Stress.
Ja.
Die zweite Zyklushälfte ist immer fest. Das sind immer 14 Tage. Also
Ah ja.
14 Tage vor deiner Menstruation hattest du dann deinen Eisprung. Also ziemlich genau. Genau, und nach der Follikelphase hast du dann die Ovulationsphase. Ovulation, man hört es ja schon, die Phase des Eisprungs. Und das ist dann der Vollmond im weißen Mondzyklus. Und man sagt immer, entweder man hat seinen Eisprung an Vollmond oder an Neumond. Und es gibt eben den roten Mondzyklus und den weißen Mondzyklus und das variiert auch im Laufe des Lebens immer mal. Genau.
Ja, cool.
Und ja, im roten Mond würde man dann die Menstruation an Vollmond haben. Und ja, aber ziehe ich gleich noch mal kurz was zu. Genau. Menstruationsphase, das ist der Sommer und ja, steht für Fruchtbarkeit. Und danach folgt dann eben die Lutealphase und das ist die Phase ab dem Eisprung bis zum Tag vor deiner Menstruation sozusagen und das ist der innere Herbst und das ist dann der abnehmende Mond und der Archetyp ist die Zauberin. Genau, und ja, beim roten Mond ist es so, dass die Männer früher Angst hatten vor Frauen, die an Vollmond menstruiert haben. Es wurde immer mit dem bösen Weib gleichgesetzt, mit der Verführerin, weil es da eher so um diese innere Entwicklung geht. Und der weiße Mond ist eben ja dieses Schöpferische, die Fruchtbarkeit. Das ist eine ganz andere Energie. Und ja, roter Mond hat den Männern wohl Angst gemacht.
Können da dann auch vielleicht sogar in der Vergangenheit noch Glaubenssätze von uns viel wahrscheinlich vorhanden sein?
Auf jeden Fall. Traumata vor allem, ne? Also
Ja.
Traumata werden über die Erbsubstanz an, ja, an unsere Nachfahren weitergegeben. Und das, was wir Frauen in der Vergangenheit erlebt haben, unsere Geschichte, die Hexenverbrennung und es sind einfach schlimme Dinge passiert, die heute noch tief sitzen, weshalb auch ja, sowas wie PMS und Menstruationsbeschwerden teilweise entstehen können. Und manchmal weiß man gar nicht, was falsch ist. Und das
Ja.
kann helfen dann diese Blockaden oder Traumata aufzulösen, auch mit Energiearbeit
Ja.
natürlich. Also, ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Auch der Schoßraum, das Thema Gebärmutter,
Ja.
da sitzen auch ganz, ganz häufig Blockaden und da hilft es sich auch einfach mit der Gebärmutter zu verbinden, einfach mit einer Meditation oder die Hände auflegen, einfach diese Verbindung wieder aufnehmen zur Schöpferin. Ja? Und es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man diese Verbindung aufbaut. Oder Hüftöffner im Yoga zum Beispiel helfen auch, da einfach Wärme in die Beckenregion zu bringen, also einfach in den Schoßraum.
Ja,
Ja.
uns wurde ja immer schon irgendwann, also mir jetzt nicht, ich bin da recht hippiemäßig aufgewachsen, aber vielen oder generell den Frauen wurde ja viel immer auch mitgegeben mit, ist ein Schambereich, das darf man nicht sehen, fass dir da nicht hin. Irgendwie bei Männern ist es dann eher so, ja, der spielt da dran rum, ne? Und bei Frauen ist irgendwie so, oh nee, das kannst du nicht machen, irgendwie. Jedes
Ja.
junge Mädchen probiert ja alles Mögliche aus, irgendwie. Ich habe so, keine Ahnung, im Kindergarten oder was auch immer. Und das wird ja sofort unterbunden. Da geht es mir jetzt gar nicht jetzt um dieses Sexuelle, sondern also nicht das Sexuelle, was auf Sex hinausläuft, sondern einfach das Ausprobieren, das sich wohlfühlen, sich berühren, angucken. Es gibt Frauen, die wissen nicht, wie sie untenrum
Ja,
aussehen.
ich weiß, das ist gar nicht mal so unüblich. Ich hatte das in
Nee.
meiner Hormon-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Das waren alles erwachsene Frauen über 30 und eine Frau hatte auch berichtet, dass sie sich erst vor ein paar Jahren das erste Mal dort angeschaut hat, also weil sie schwanger war. Und das Das hat uns alle sehr ergriffen und mich auch. Ich bin da auch anders aufgewachsen, aber das, was du erzählst, ist richtig. Und es liegt daran, dass die Frau damals ja, beim Sex sozusagen keine wichtige Rolle gespielt hat. Also es ging um die Befriedigung des Mannes ganz lange. Und die Frau war dann eher so, ja, also war halt dafür da, um schwanger zu werden. Und da ging es halt nicht um den Spaß, den die Frau dabei empfinden kann. Und deshalb ist es heute auch immer noch so ein Tabuthema. Ja.
Und auch mit der Gebärmutter, ich glaube, da liegen wirklich auch viele Themen, wie du auch schon sagst, generationsübergreifend. Es ist auch, ich habe auch viel bei der Energiearbeit immer meine, ich nenne es mal Therapeutin, sagt auch, hat auch als allererstes erstmal gefragt, was gab es für Fehlgeburten bei euch in der Familie? Also nicht bei mir, sondern davor, ne? Also, was ist da? Hat deine Mutter eine Fehlgeburt gehabt vor dir? Oder ist es so, oder deine Oma, ist da irgendwas passiert? Oder gibt es irgendwie verstorbene Kinder? Also so ganz viel, was in dieser Gebärmutter einfach in der Familie auch weitergegeben wird, ne? Also was da dann passiert.
Super spannend. Ja, früher wurde auch oft die Gebärmutter einfach entfernt, weil die Krankheit, Hysterie der Frau quasi die Ursache dafür
Ja.
war. Ja, es ist ganz schlimm. Und ja, es
Ja,
ist
ja.
grässlich. Ein
Ja.
Teil der Weiblichkeit, die uns da genommen wurde. Und es gab ganz viele Operationen, die einfach nicht notwendig waren. Ne? Aber das liegt natürlich lange zurück. Aber trotz allem, das sind alles Sachen, die heute noch in unserer Erbsubstanz sind, kann man sagen, ja.
Ja. Es ist ja auch momentan so ein bisschen, es gibt ja immer so Trends und gerade ist ja auch, ich überlese ich gerade so Womb Magic und halt immer so diese Schoßmeditation und Gebärmuttermeditation und so. Finde ich ja auch cool, dass das jetzt ja, mehr kommt. Vielleicht kannst du ja noch, ich finde das irgendwie super interessant, das Thema Gebärmutter. Vielleicht kannst du ja irgendwie so ein, zwei Sachen, du hast ja eben schon gesagt, die Schöpferkraft liegt da drin. Was kann man damit denn noch verbinden, beziehungsweise vielleicht. Ja, dass man so merkt, ah, okay, die Themen liegen also auch in der Gebärmutter.
Ja, das sind eigentlich alle negativen Emotionen. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir unsere Emotionen dorthin schieben. Ja, also jeder geht ja anders um mit seinen Themen, Emotionen oder schwierigen Situationen. Und das schieben wir sozusagen in die Gebärmutter. Das ist sozusagen so ein Auffangbecken für den
Ja.
ganzen Kram, den wir nicht haben wollen. Ja, also es ist nicht nur ein spezielles Thema, sondern da sitzt ganz, ganz viel. Und das merkt man zum Beispiel auch beim Yin-Yoga oder in Yogastunden, wo viel Hüftöffner und sowas praktiziert werden, weil die Frauen dann emotional werden. Also die
Ja.
fangen an zu weinen, da kommen Sachen auf. Und das ist dann ganz schwer zu sagen, was das genau für Themen waren. Vielleicht sind da manche Frauen auch so sensibel und merken das, aber es ist einfach, ja, ein Potpourri. Es sind ganz viele, viele Dinge.
Da
Ja, und
gibt
es
es
ist
doch
die Schöpfung.
auch, da gibt es doch auch irgendwie, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich glaube, es hat einen Namen, aber es gibt doch auch sowas, dass Frauen sozusagen beim Geschlechtsverkehr ganz oft anfangen zu weinen, obwohl sie gar nicht traurig sind, sondern dass das einfach so eine Reaktion ist vom Körper.
Ja, das habe ich auch schon gehört, tatsächlich, weiß aber auch
Ich
den
weiß auch, ich
Begriff.
weiß auch gar nicht, ob es einen Namen hat, aber
Ja,
so, das ist, kann
aber
natürlich auch was sein, ne?
ja, und es hängt auch natürlich mit der Zyklusphase zusammen. Es gibt Phasen eben, wo man einfach nicht so diese Verbindung zu anderen haben möchte, wo man auch eher zurückgezogen ist. Und es ist dann wie so ein Eindringen in dein Energiefeld, ne? Und ja, wir sind da einfach sehr empfindlich, wir Frauen, ja.
Voll spannend,
Ja,
was da alles so, was da alles so in uns
ja.
steckt.
Hammer, ja, wir Frauen sind ganz, ganz machtvoll. Das hat den Männern auch früher einfach Angst gemacht, ne? Also wir Frauen, wir können Leben geben und Leben nehmen, ne? Und das Leben nehmen, das liegt darin, dass dann eben auch nicht jede Eizelle befruchtet wird und die dann sozusagen wieder aus dem Körper tritt. Also wir haben es in der Hand und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz kraftvolle Sache.
Ja. Wo du jetzt gerade sagst, Leben geben und nehmen und wir haben es in der Hand. Es ist ja auch momentan sehr viel, dass, also es ist ja generell so, dass Frauen eigentlich fast immer später auch Kinder bekommen und dass sich ja so ein bisschen nach hinten, dass eigentlich diese fruchtbarste Phase, die meisten Frauen noch überhaupt nicht daran denken, Kinder zu bekommen und dass das weiter nach hinten geschoben wird. Und da ja aber auch viele ja auch wirklich finde ich, mehr irgendwie langsam diese Angst haben, dass sie dann doch keine Kinder bekommen können oder dass sie zu, ja, dann zu alt irgendwann sind oder halt dieses Kinderwunsch. Es gibt ja richtig so Instagram-Kanäle und Communities, die immer irgendwie Kiwu-Community und so. Und das hat ja auch eigentlich wahrscheinlich viel damit zu tun oder kann man bestimmt auch mit Hormon-Yoga viel machen.
Absolut. Das ist ein ganz, ganz großes Thema auch im Hormon-Yoga, der unerfüllte Kinderwunsch. Und ja, ist auch ein sensibles Thema. Also ja. Stress oder allein schon der Druck, den sich Frauen machen, dadurch, dass sie unbedingt ein Kind haben wollen und auch diesen zeitlichen Druck haben, das wirkt sich auch auf die Hormone aus. Es bringt die Hormone durcheinander und dann kann es oft zu dieser Gelbkörperschwäche kommen. Und das ist dann eben ein Problem. Also im Hormon-Yoga kannst du das aber angehen. Du arbeitest ja, wie gesagt, an allen Hormondrüsen und regulierst dein Hormonsystem. Und du arbeitest auch gleichzeitig daran, dein Nervensystem zu beruhigen, positive Glaubenssätze wieder zu entwickeln. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, der Hormonspiegel der Frau, der sinkt ab 35. Das ist nun mal leider so. Also das ist nicht so, dass wir dann nicht mehr fruchtbar sind, aber es ist ab 35, ja. Und deshalb haben wir eben auch diese innere Uhr und das Bedürfnis, uns weiter fortzupflanzen. Das kommt dann ja auf natürliche Weise irgendwann, ja.
Ja, cool. Ich glaube, vielleicht können wir mal dieses Mal so eine kleine Hausaufgabe unseren Zuhörern geben, weil ich fand das eine total coole Idee mit diesem Zyklus-Achtsamkeits-Tagebuch. Und ich poste ja jeden Morgen so dieses Cosmic Weather, also was ist gerade in der Astrologie, in unseren Astro-Vibes los. Und ich würde es, glaube ich, voll cool finden, wenn man sagt, so, wo fängt man am besten an bei dem? Soll man bei der Menstruation anfangen oder ist egal?
Ist egal, du fängst einfach mit deinem Tag an. Also es kommt darauf an, ob du weißt, in welchem...
Ja, genau, deshalb. Wahrscheinlich ist es am einfachsten mit dem ersten Tag der Menstruation, weil das...
Genau, das kann man machen, ja.
Das weiß man dann, ja. Das heißt, wenn man da vielleicht anfängt und sich dann das genauso aufschreibt, wie du das erklärt hast, wo man gerade steckt in der Menstruation, wie man sich fühlt, hast du gesagt, was würdest du noch mit aufschreiben?
Wieso dein Bedürfnis ist nach sozialen Kontakten, ob du dich ja zurückgezogen fühlst oder outgoing, wie deine Energie auch ist, was du ja eben für Emotionen hast, was du für Bedürfnisse hast. Vielleicht hast du Lust, ganz kreativ zu sein oder du magst eher im Bett liegen und Serien gucken. Also einfach alles notieren, was dir so auffällt, auch was dir so an deinem Äußerlichen auffällt, zum Beispiel, wie deine Haut ist, oder deine Haare, deine Augen oder wie du dich in deinem Körper fühlst. Also da gibt es, glaube ich, keine so richtigen Vorgaben. Einfach ganz achtsam mit sich sein und Veränderungen einfach bewusst wahrnehmen.
Und die Träume in der Menstruationsphase habe ich
heute
gelernt.
Oh ja, ja, genau.
Das habe ich heute gelernt. Genau. Heute ist übrigens, wir nehmen das gerade an dem Portaltag auf. Also wir sind gerade in einem Portaltag und kriegen ganz viele wichtige Informationen für euch downgeloadet hier. Und meine Idee wäre jetzt, dass man nicht nur den einen Monat beziehungsweise den einen Zyklus, seinen Zyklus und die Empfindung aufschreibt, sondern vielleicht auch immer den Mond dazu. Das heißt, dass wir das beides sozusagen zusammenbringen, weil ich poste ja jeden Morgen, wo der Mond gerade steht, in welcher Phase er ist, welcher Mondtag gerade ist. Und das ist vielleicht ja auch nochmal was, was mir irgendwann erst klar wurde, ist, dass wir ja denselben Zyklus haben
wie
Mama Moon. Also das ist ja wirklich, und alle sagen immer so, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Mond irgendeine Auswirkung auf uns hat und nicht so,
Doch, wir bestehen ja aus Wasser und der Mond hat einfach auch Einfluss auf Wasser, die Gezeiten zum Beispiel, von daher, ja, auch auf uns. Mhm.
Ja, und da ist es nämlich auch so, dass man halt sagt, in der Mondachtsamkeit, nenne ich es mal jetzt, ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber jetzt gibt es das, dass man halt auch das hat, dass man am Neumond sehr in sich gekehrt ist. Man kann sehr viel von sich selbst sozusagen wahrnehmen, diese Innenschau haben und dann hat man den zunehmenden Mond, wie du ja gerade dann auch meintest, da ist das der Sommer, da ist das, oder Frühling, Sommer?
Frühling.
Der zunehmende Mond dauert ja ein bisschen, also irgendwann dann der Sommer, dass man halt dort die Energie hat. Also das ist dann wirklich immer so, da merkt man und man sagt halt bei der mein neues Wort, Mondachtsamkeit, dass man da auch die meiste Energie verspürt. Da ist es aber auch so, dass man am meisten Energie aufnimmt. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man bei zunehmendem Mond ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Fett, also einfach noch gesünder sich ernährt, weil man dort am meisten Energie auch speichert. Also, dass man dann auch leicht zunimmt. Mir geht es gar nicht um Zunehmen, aber einfach so, da brauchen wir halt weniger Energie von außen, weil wir so viel selbst sozusagen Energie bringen können. Und dann wird das eher eingelagert für die schlechten Zeiten, für den abnehmenden Mond.
Das macht auch Sinn, weil es geht ja auch darum, dass die Eizelle sich einnisten kann und der Körper bereitet sich ja darauf vor. Und deshalb lagert er vielleicht auch einfach dann.
Das kann auch sein. Genau, und dass man da halt, da ist es meistens halt auch so, das merke ich irgendwie die letzten, jetzt ist ja morgen Neumond, also wo wir das gerade aufnehmen. Und ich merkte wirklich diese Woche, oh Gott, ich musste mich so abends noch zwingen, irgendwas zu machen, weil ich echt merke, dass meine Energie wirklich jetzt einfach an diesem abnehmenden, total, abnehmenden Ende ist, sag ich mal. Und ich weiß aber, ab übermorgen wird das alles wieder zunehmend. Und dann genauso beim Vollmond sind wir halt auf unserem Energiehoch. Da sind wir wirklich in der Phase, wo wir sagen, und wo auch bei vielen dann die Emotionen einfach überkochen. Deshalb sagt man immer so, an Vollmond kann man schlechter schlafen. Klar liegt das auch an dem Mondlicht, aber wenn man die Gardinen komplett zu hat, dann sieht man auch den Mond nicht mehr. Also das heißt, wir haben so viel Energie in uns, dass sie wirklich so ein bisschen überschäumt. Und da dann gerne Sport machen um die Tage, um des Vollmonds, weil man da wirklich sagt, so, du musst einen Kanal finden, du musst irgendwie ein Ventil finden, dass du das irgendwie rauslassen kannst, damit sich auch dann wieder wahrscheinlich die Hormone auch wieder ein bisschen ausgleichen können. Und dann haben wir halt die abnehmende Phase. Und da ist es so, dass wir wirklich auch, von selber so ein bisschen halt auch in der Ernährung einfach leichter sein sind und deshalb halt auch gar nicht so viel von außen in uns reinbringen wollen und da halt auch leichter deswegen abnehmen. Das ist jetzt zur Ernährung. Und dann aber auch zum Beispiel verschwenderischer sind. Das finde ich auch immer ganz lustig. Also bei abnehmendem Mond, Vollmond und abnehmender Mond geben die Leute am meisten aus.
Das muss ich mal beobachten.
Da shoppen die richtig. Und man sagt, oder bei Vollmond sagt man zum Beispiel, sollte man auf keinen Fall Alkohol trinken, weil man halt, also Neumond, also generell, ich trinke eigentlich so gut wie kein Alkohol, aber weil es da halt dieser Energiestatus schon so hoch ist, dass wenn du da jetzt noch anfängst mit drogenähnlichen Sachen oder viel Koffein oder so, dass das halt einfach überreagiert dann.
Ja.
Genau. Also da dann lieber im letzten abnehmenden Zyklus mal das Champagnerglas aneinander stoßen.
Ja, aber das stimmt viel miteinander überein, ja. Das ist spannend, der Mond und der weibliche Zyklus.
Ja, und vielleicht kann man da ja dann was erkennen in seinem Zyklus-Tagebuch, dass man vielleicht merkt, das ist nicht nur mein Zyklus, sondern auch der Mond, der die und die Energien hat, weil das schreibe ich ja auch morgens dann immer damit rein. Und vielleicht merkt man nämlich auch, das hat nämlich meine beste Freundin mal gemacht, weil die ist nämlich im Human Design Reflektor. Das heißt, sie ist dieses 1% der Menschheit, 0,8 glaube ich, um genau zu sein, die halt kein Zentrum definiert hat und die einen lunaren Zyklus hat. Das heißt, die eigentlich theoretisch 28,5 Tage warten soll mit großen Entscheidungen.
Wow.
Und da halt auch ganz viel aufnimmt. Und die hat halt mal ein Mondtagebuch geführt und wirklich gesagt, okay, der Mond ist in dem und der Phase, in dem und dem Zeichen steht der gerade und ich fühle mich so und so. Und dann total gemerkt, dass sie immer beim Stier zum Beispiel total kuschelig wird, dass sie immer beim Widder richtig Energie hat und so. Und beim Skorpion zum Beispiel super spirituell in die Tiefe gehen möchte und viel erkennen möchte. Und vielleicht kann man das ja sogar noch matchen mit dem Zyklus und dann ist man ja.
Es klingt toll, das ist ja
komplett achtsam.
Ja, man nimmt sich selbst ja auch ganz, ganz bewusst wahr und kann das eben nutzen. Also
kann sich Termine vielleicht so legen.
Oder Dates oder einfach alles, was so ansteht. Ja, das ist schon echt. Es ist spannend, wenn man sich so mit sich auseinandersetzt.
Du bist ja, dir ist übrigens auch Skorpionsonne. Du bist auch Skorpionsonne, ne?
Ja.
Ja. Und wir hatten schon am Anfang einmal kurz darüber geredet. Dein Mond ist im Löwe.
Richtig.
Und dein Aszendent auch, ne?
Ja,
Ich
hast
finde
du
immer,
mehr
ja, ich finde immer Löwe-Aszendenten, mein Verlobter ist auch Löwe-Aszendent.
als
Und
spannend.
ich sehe immer, also ich finde immer, alle, die Löwe betont sind, haben ganz tolle Haare. Du hast auch tolle Haare.
Findest du? Wow, okay,
Ja.
danke dir, danke.
Die glänzen so. Die haben immer
Man
ihre Mähne.
Shampoo.
Und dein Merkur und ich glaube sogar deine Venus waren auch im Skorpion. Also du bist ein ganz,
Ja.
ganz tiefgründiger Mensch. Merkt man ja auch, wie du jeden Zentimeter und jeden Millimeter dann von dir selbst kennenlernen möchtest. Das ist nämlich
Ja.
typisch Skorpion.
Ja, da würde ich auch gerne noch mal mehr darüber erfahren, Laura. Das ist echt, das ist noch mal eine ganz andere Sichtweise. Wenn ich das alles zusammenbringe, wow, dann ist es eine runde Sache.
Das machen wir, das machen wir. Dann machen wir einen gemeinsamen Workshop, den
Voll schön, ja.
Mondzyklus-Achtsamkeits-Workshop.
Mondachtsamkeit ist echt mein Favorite.
Cool. Ich habe jetzt am Ende noch vier Fragen, die du
Okay.
ganz spontan beantworten darfst. Du darfst sie ausführen, du kannst aber auch einfach nur ein Wort sagen, wie du
Okay,
möchtest.
ich bin gespannt.
Die erste Frage kann ich mir bei dir fast schon denken, obwohl ich weiß es nicht. Du darfst dich entscheiden zwischen Sonne oder Mond.
Mond.
Okay, dann,
Ja.
wenn deine Energie aktuell eine Farbe wäre, welche wäre sie?
Rot.
Rot. Wow, das
Ja.
kam wie aus der Pistole geschossen.
Ich habe sie vor mir gesehen.
Ein dunkles Rot oder ein helles Rot?
Ein sehr leuchtendes Rot.
Schön. Sehr, sehr wurzelschackrig.
Richtig, genau daran habe ich gedacht.
Hast du ein Lieblingskristall?
Ich muss sagen, ich kenne mich tatsächlich mit Kristallen gar nicht so gut aus, aber ich mag Rosenquarz.
Ja.
Ja, genau. Das finde
Das
ich
ist
sehr
auch ein
schön.
sehr weiblicher Kristall.
Ja, das passt ja auch zu mir.
Guck mal, und das ist, der ist ja der Liebeskristall überhaupt schlechthin. Und ich habe ja eine Karte für uns gezogen am Anfang.
Ja,
Und
oder
das
wie schön.
war die You Got the Love. Also wir sind hier ganz voller Rosenquarz-Energie heute. Und die letzte Frage von den vier Fragen ist: Was ist aktuell deine größte Inspiration?
Meine größte Inspiration. Ich mache gerade eine Weiterbildung in Frauenheilkunde, in der Heilpraktikerschule, und das ist für mich einfach, das ist gerade meine größte Inspiration, weil ich da wirklich noch mal in die Tiefe gehe, und der Austausch dann mit den anderen Frauen ist einfach toll. Also, ja.
Das hört sich auch mega interessant. Jetzt bin ich
Ja.
voll, ey, ich bin so schlimm, dass man mich sofort anstacheln kann mit so Themen und ich so denke, jetzt will ich auch alles darüber wissen.
Immer gerne, ja, wenn du Fragen hast. Gerne. Ist auch ein tolles Thema. Ist ein sehr, sehr schönes Thema und sehr umfangreich, ne? Also, ja.
Total, ich finde es auch total toll und total wichtig, dass du das machst und
Ja.
auch wie du das machst, weil du das auf der einen Seite finde ich mit so einer ganz, ja, also es wirkt schon sehr professionell, also mit einem großen Vertrauen, sag ich mal, was man dir entgegenbringen kann. Und auf der anderen Seite aber doch mit so einer Ruhe und Lockerheit. Man hat nicht das Gefühl, irgendwie man sagt jetzt was Falsches oder man kann jetzt irgendwie, muss das jetzt alles wissen, nur weil man eine Frau ist, ne? Also es ist ja nicht schlimm.
Nein, genau. Und dieser Druck, der sollte nicht da sein, weil
Ja.
ich wusste vor 2 Jahren auch noch nicht, wie mein Zyklus funktioniert. Und das ist ein Thema, das ist uns, glaube ich, allen bekannt, dass im Biologieunterricht da einfach gar nicht so ausführlich drüber gesprochen wird. Und das ist ein Wissen, das müssen wir uns selber aneignen und oder können uns aneignen. Und da sollte sich keine Frau unter Druck gesetzt fühlen. Wir müssen da einfach untereinander uns gegenseitig aufklären und sanft und liebevoll
Ja,
miteinander.
wie ein Rosenquarz.
Ja, zusammen.
Mit Liebe und Mitgefühl. Ja, zum Beispiel, jetzt steige ich wieder in ein Thema ein, aber zum Beispiel ist es ja auch so, dass es wirklich auch im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren ja auch viel mit Hygieneartikeln zur Menstruation,
Ja.
dass da auch viel passiert ist, dass wir einfach sagen, okay, wir müssen uns nicht mehr wenn wir das nicht wollen, zustopfen, sage ich jetzt mal so blöd, und sagen irgendwie, keiner darf das sehen und in der Werbung ist das Blut eh irgendwie hellblau und türkisblau wie das Meer. Und keiner darf was. Und dann steckst du dir im Büro den Tampon irgendwie in eine Tasche, in eine Hosentasche, darf bloß keiner sehen. Und dann versuchst du irgendwie über den Flur, also bei uns eh nicht im Unternehmen, aber.
Ihr seid ja wahrscheinlich auch Frauen, oder?
Wir sind sehr viele Frauen, ja.
Ja, cool. Ja, spannend. Ja, das hat sich verändert. Ich glaube, ja. Da wird einfach offener darüber gesprochen. Und das ist auch richtig so. Es sollte kein Tabu sein. Es ist das Natürlichste der Welt. Es gehört zu uns, sind wir.
Ja, aber ich glaube auch, weil die Männer auch wenig aufgeklärt waren, dass für die auch ein Tabuthema ist. Also für uns alle. Ich habe mir letztens einmal aus Spaß vorgestellt, wie das wäre, wenn Männer die Menstruation hätten. Die würden sich gegenseitig, ich sag dir, die würden sich Bilder schicken. Die würden irgendwie richtig feiern. Die würden das richtig feiern. Und würden sagen, ja, ich bin der King, ich habe heute menstruiert.
Ich habe ganz stark geblutet. jeder hat da einen anderen Umgang mit der Stimme. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde es ja auch schön, dass es thematisiert wird. Ja. Und hier kann ich an dieser Stelle sehr Menstruationsunterwäsche empfehlen. Nur wenn wir schon mal beim Thema sind, habe ich mal ausprobiert, ist der Hammer. Also wirklich ganz, 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 ganz toll.
Cool. Ja, wo kann man dich sehen? Wo kann man bei dir mitmachen? Was ist so das Projekt, was vielleicht auch noch dieses Jahr kommt, wenn das jetzt jemand später hört als Ende Februar, was bestimmt passieren wird?
Ja, klar. Genau, auf Instagram bin ich sehr aktiv. Dort teile ich auch ganz, ganz viel Zykluswissen, Ernährungswissen. Es gibt tolle Rezepte, hormonfreundliche Rezepte. Ich teile meine Meinung, gebe meinen Senf dazu. Und ja, ich werde einige Hormon-Yoga-Kurse stattfinden lassen in diesem Jahr. Und ich habe auch einen größeren Online-Kurs geplant, der jetzt nicht den Fokus auf Hormon-Yoga hat, sondern eher auf so eine Art Basistherapie bei hormonellen Disbalancen. Ne? Also da geht man das Thema Ernährung an, Stressmanagement, Darm, Bewegung. Ja, und das wird noch anstehen. Ich habe ganz, ganz viele Themen und Sachen, die ich machen möchte, nur mir fehlt auch die Zeit dafür.
Ja.
Aber schaut gerne vorbei, ich freue mich.
Ja, ich verlinke das alles hier auf jeden Fall in den Shownotes. Ihren Instagram-Kanal und Website, was wir alles finden können, packe ich alles da rein. Ja, cool. Hast du noch irgendeine Nachricht, die du raushauen willst? Vielleicht ein Lieblingsmantra oder so?
Ach, mir ist es einfach wichtig, dass wir anfangen, unseren Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Unsere Menstruation, unser Dasein, unser zyklisches Wesen, weil nur so kann sich ja auch unsere Welt verändern und so kann auch Rücksicht darauf genommen werden, dass wir als Frauen nicht immer zu 100% leisten können, was von uns erwartet wird, weil es nicht in unserer Natur ist. Und dafür haben wir ganz viele verschiedene Facetten, die wir mitbringen in unseren unterschiedlichen Zyklusphasen.
Das ist ein sehr schönes Ende. Dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall, egal in welchem Zykluspunkt du gerade stehst, einen ganz tollen Sonntag oder Woche, kommt drauf an, wann du das gerade hörst. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Danke.